Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Gesundheitsfernsehen. Unfassbar viele Menschen nehmen ja Statine, weil ja das Cholesterin, das man ja viel zu hoch hat, so gefährlich ist. Cholesterin ist gefährlich, heißt es immer wieder. Und dann misst man es und dann unterscheidet man, gebildetere Menschen sagen dann, ja, man muss unterscheiden zwischen HDL und LDL, weil das eine ist das Gute und das andere das Böse. Und ist aber dieses Böse wirklich das Böse oder ist eigentlich ein ganz anderer Wert entscheidend zu definieren, ob es böse ist und ob man dann wirklich mit Statinen arbeiten sollte? Das möchte ich heute thematisieren mit Dr. Med. Volker Schmiedl und ich sage Ihnen, Sie werden staunen und dieses Wissen müssen Sie unbedingt hinaustragen, damit möglichst viele Menschen auch wirklich Kenntnisse haben über diesen ganzen Cholesterin-Hype. Nach dem Intro legen wir los. Bis gleich. Da sind wir wieder und da ist der Volker Schmiedl. Herzlich willkommen. Und weißt du, ich meine, ich weiß ja schon, was ein bisschen geht. Wir haben ja schon mal darüber geredet, aber ich wusste es vorher nicht. Ich fasse aber nochmals zusammen. Zuerst hieß es, Cholesterin ist schlecht. Dann hieß es, nein, nein, nur das LDL ist schlecht. Gell? Und jetzt heißt es, nein, nein, nur das SDLDL ist schlecht.
Richtig.
Okay.
Ja, vielleicht machen wir noch mal eine ganz kurze Geschichte der Cholesterin-Entwicklung. Also vor über 100 Jahren hat ein Arzt mal Tieren ganz viel Eier zu fressen gegeben.
Den Karnickel, ne?
Das waren dann eben Karnickel, die eigentlich sonst eher selten Eier essen, ja. Und die haben dann ganz massiv Atherosklerose gekriegt. Also ein Versuch, der schon mal nicht sehr realistisch war. Aber immerhin, da war schon die These, Cholesterin ist nicht gut für die Gefäße, geboren.
Ja.
Dann gab es so Mitte des letzten Jahrhunderts die sogenannte Framingham-Studie. Weil im 20. Jahrhundert begannen die Herzinfarkte zu explodieren. Der Herzinfarkt ist für den Menschen eigentlich eine sehr seltene Erkrankung. Kommt so gut wie nicht vor. Aber im 20. Jahrhundert plötzlich explodiert. Warum? Muss man Ursachen rauskriegen. Und hat man in der Framingham-Studie gesunde Menschen, gesunde Erwachsene lange Zeit beobachtet und hat geschaut, wie viel Zigaretten haben die geraucht, wie ist der Blutdruck, wie ist der Cholesterinspiegel. Und da hat man gesehen, es gibt eben keine Ursachen, sondern es gibt mehrere Risikofaktoren, die die Wahrscheinlichkeit für eine solche Erkrankung erhöhen. Und einer dieser Risikofaktoren war eben das Gesamtcholesterin. Und dann hat man gesagt, okay, da muss man das Cholesterin eben senken. Und da hat man damals die Fibrate gehabt. Fibrate waren damals die Cholesterinsenker. Und siehe da, in der sogenannten Helsinki-Study ist das Cholesterin runtergegangen in der Behandlungsgruppe und die Herzinfarkte sind auch runtergegangen. Ja, wunderbar. Das ist dann der Beweis, dass es sich nicht nur um einen Risikoindikator, sondern wirklich um einen Risikofaktor handelt. Eine Intervention führt zum Erfolg. Was dann erst ein paar Jahre später rausgekommen ist, das haben dann noch mal ein paar andere Forscher nachgemessen, war in der ersten Publikation aber nicht drin. Die Herzsterblichkeit war zwar verringert, aber die Gesamtsterblichkeit war gleich geblieben, weil die Behandelten hatten zwar weniger Herzinfarkttote, aber dafür mehr Verkehrsunfälle und Selbstmorde. Weil ein Cholesterinmangel kann unsere Psyche auch beeinträchtigen, nämlich gar nicht so gut. Also Gesamtmortalität war null, war überhaupt nicht beeinflusst worden. Also eigentlich hätte man die Fibrate gar nicht geben dürfen. Okay, dann kamen die Statine und da gab es dann wirklich Studien bei erkrankten Menschen in der sekundären Prävention, dass die wirklich auch einen Nutzen bezüglich der Gesamtüberlebensrate hatten. Also die haben schon einen Nutzen, das muss man sagen. Wir wissen heute auch, der Nutzen hängt eigentlich weniger von der Cholesterinsenkung ab, sondern die Statine haben sogenannte Pleiotrope-Effekte. Also die haben nochmal eine Thrombozyten-Aggregationshemmende Wirkung, also eine Aspirin-ähnliche Wirkung. Es kommt nicht so leicht zur Gerinnselbildung. Und die haben auch eine antioxidative Wirkung. Und sie haben auch eine plaque-stabilisierende Wirkung. Also wenn schon so Gefäßauflagungen da sind, dann reißen die nicht so schnell auf und es können sich Herzinfarkte bilden. Also die Wirkung haben Statine schon. Und ich sage immer, die Cholesterinsenkung ist eigentlich eine Nebenwirkung, das ist eigentlich das Unwichtigste an den Statinen. Aber die der Cholesterinwert ist natürlich die Peitsche, mit der der Kardiologe halt den Patienten dazu bringt, bei der Stange zu bleiben. Ja, oh, der Cholesterinspiegel ist wieder angestiegen, du musst aber jetzt wieder einnehmen.
Ja. Weißt du, was ich vor vielen, vielen, vielen Jahren gelernt hatte über Cholesterin, war eigentlich ein Satz, den ich nicht mehr vergesse. Wenn es irgendwo brennt im Körper, rückt die Feuerwehr aus und löscht den Brand mit Cholesterin. Er flickt, er repariert mit Cholesterin. Das heißt, nicht das Cholesterin ist böse, sondern eigentlich muss man sich ja immer fragen, warum rückt die Feuerwehr aus? Das war so etwas, was ich mal gelernt hatte. Ob stimmt oder nicht, weiß ich jetzt auch nicht. Aber dieses Wissen, dieses Gedankengut, Cholesterin ist immer böse. Und dabei ist es doch etwas sehr, sehr Wertvolles für unseren Körper, oder?
Sparen Sie sich Zeit beim Suchen und Recherchieren und durchstöbern Sie unsere ganzheitsmedizinische Datenbank mit der integrierten KI-Sana auf Wikisana. KI-Sana ist eine umfassende Datenbank, in der alle Sendungen unserer Gäste transkribiert und in die KI überführt wurden, um Sie bei Ihren individuellen Gesundheitsfragen zu unterstützen.
Ja, natürlich, unbestritten. Cholesterin ist die Vorstufe von vielen wichtigen Substanzen. Alle sogenannten Steroidhormone, Ster kommt ja von Cholesterin, also Vitamin D ist ja auch ein Hormon, Testosteron, Progesteron, DHA, Östrogen, Aldosteron, Cortison, stammen alle vom Cholesterin ab. Also fast der ganze Hormonhaushalt hat die Basis Cholesterin.
Das ist so wertvoll, dass es eigentlich versucht, wieder zu recyceln, der Körper, so viel als er möglich.
Ja, genau. Und zwar über den Leber-Galle-Kreislauf. Die Gallenflüssigkeit enthält viel Cholesterin. Und die Gallenflüssigkeit enthält viel Gallensäuren. Das sind quasi ein Abbauprodukt, ein Derivat von Cholesterin. Und du hast schon gesagt, wir haben eine Rückresorption im Darm. Also der Körper versucht, das alles wieder zurückzuholen, weil eben Cholesterin und Gallensäuren für ihn so wertvoll sind. Das möchte er nicht verloren wissen.
Okay. Jetzt bin ich als Patient bei dir, hä? Du misst mich und jetzt siehst du, der Herr Glock hat ja riesig hohe Cholesterinwerte. So, ist jetzt schon absolute Panik angesagt oder was macht der erfahrene Arzt jetzt?
Nein, überhaupt nicht. Wir müssen differenzieren und der Gesamtcholesterinwert ist eigentlich der unwichtigste. Das wissen die Kardiologen heute auch, ja?
Wirklich?
Ja. Also die gucken heute nur noch auf das LDL-Cholesterin.
Jetzt?
Ja, sie gucken leider auch
nicht. Der Hausarzt schaut auf Cholesterin und macht Panik und der Fachmann dann schon auf das LDL.
Nee, also wenn der Hausarzt jetzt auf das Gesamtcholesterin gucken würde, nur darauf, dann wäre er 30 Jahre zurück, ja? Also der heutige Stand ist LDL, man guckt aufs LDL. Aber wie gesagt, das ist in meiner Sicht ist es auch schon rückständig.
Gut. Ja. Jetzt schaue ich mir den LDL-Wert an.
Dann muss ich mir die Leitlinie halt anschauen. Und in den Leitlinien stand ganz früher mal, das Gesamtcholesterin sollte unter 250 sein. Und dann ist der Wert immer weiter runtergegangen. Der war dann ein paar Jahre später bei 220. Dann war er bei 200 und dann hat man einen Schritt gemacht, den ich eigentlich sehr vernünftig fand. Man sagt nämlich, das Cholesterin alleine ist nicht so wichtig. Wir haben eine komplexe Erkrankung. Wir müssen uns das Gesamtbild anschauen. Mhm. Und es gab dann, und die gibt es übrigens immer noch im Netz, es gibt bestimmte Cholesterin-Risikorechner. Und da muss ich dann eingeben, Alter, Geschlecht, bin ich zuckerkrank? Habe ich Herzinfarkt in der Familie gehabt? LDL-Wert, HDL-Wert, Triglyceride und Blutdruck. Also alle diese Werte werden zusammengefasst und daraus wird ein Algorithmus gebildet und wird gesagt, du hast ein erhöhtes Risiko oder nicht. Weil es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt jemand habe, der hat ein LDL von 200.
Ein LDL, das ist das Schlechte.
LDL ist das Schlechte. Mhm. Umrechnung in die Milligramm pro Deziliter muss man es durch 38 teilen. Also da hat leider Deutschland und Schweiz auch wieder andere Maßstäbe. Also das wäre dann ein Wert von etwa 5 Nanomol pro Liter. Wenn ich also jemand habe mit LDL 200, was schon richtig hoch wäre, und der raucht aber nicht und keiner in der Familie ist erkrankt und alle anderen Faktoren sind auch völlig in Ordnung, dann ist sein Risiko minimal. Hat aber jemand ein LDL von, was weiß ich, 130, das würde einem Wert von etwas mehr als 3 entsprechen. Raucht aber, hat Diabetes, hat ganz hohe Triglyceride, ganz niedriges HDL, dann hätte er da, der trotz des niedrigen LDL-Wertes, ein enorm hohes Risiko.
Jawohl.
Also das fand ich ja geradezu ein ganzheitlicher Ansatz, viele Dinge gleichzeitig zu bedenken. Und dieser Risikorechner kann dann eine Wahrscheinlichkeitszahl ausrechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, in den nächsten 10 Jahren einen Herzinfarkt zu kriegen. Und da hat man gesagt, ist das Risiko über 20%, dann ist das ja wirklich richtig hoch, dann sollte man Cholesterin, weil den Cholesterinwert kann man ebenso relativ leicht medikamentös beeinflussen, dann sollte das wirklich gesenkt werden. Unter 10% darf nicht behandelt werden. Und 10-20% ist dann so ein Graubereich. Da muss man nochmal gucken, hat der Mensch viel Stress, bewegt er sich ordentlich, ist er übergewichtig, muss man nochmal gucken. Da kann man, muss man aber nicht. Und wenn dann Leute zu mir gekommen sind, vom Hausarzt, und der Hausarzt hat gesagt, wenn Sie nicht jetzt sofort anfangen, Cholesterinsenker zu nehmen, in 3 Jahren haben Sie einen Herzinfarkt. Und dann habe ich die Werte eingegeben und habe gesagt, so, ich habe jetzt hier alles schwarz auf weiß oder so eine richtige Ampel ist da, über 20% ist rot, 10-20% war gelb, unter 10% war grün. Wissen Sie, was Sie für ein Risiko haben, in den nächsten Jahren einen Herzinfarkt zu kriegen? Ihr Wert liegt bei 3,2%. Nach den Leitlinien ist es ein Kunstfehler, Ihnen Statine zu geben. Ich drucke Ihnen das aus und das legen Sie bitte Ihrem Arzt vor. Und dieser Algorithmus basiert auf großen Studien, auf großen wissenschaftlichen Studien an zigtausenden Menschen. Das ist wissenschaftlich belegt.
Ich finde schon schlimm, wie der Arzt jetzt gerade so Druck gemacht hat. Du wirst
ja wieder wird mit Angst gearbeitet, ja. Wie bei allem anderen auch, ja. Es ist wirklich furchtbar.
Aber gehen wir nochmals ins LDL. Warum ist denn LDL schlecht? Was ist LDL? Und ist es LDL 1 oder ist es LDL aufgeteilt in 100 andere Dinge? Und da von diesen 100 Sachen im LDL ist eigentlich nur eins schlecht?
Also, man hat dann später, nach der Framingham-Studie, hat man andere Studien gemacht, wo man eben dann differenziert LDL und HDL gemessen hat. Und da hat man dann gesehen, aha, die mit den hohen LDL-Werten, die hatten die schlechtere Prognose, die mit den hohen HDL-Werten hatte die bessere. Und da hat man gesagt, LDL ist das schlechte Cholesterin. Ich kürze es dann immer ab mit lass das lieber. Und HDL ist das gute Cholesterin, kürze ich dann immer ab mit hab dich lieb. Also da kann man sich dann leicht merken. Ja.
Okay.
So, das war dann der nächste Stand der Dinge. Und da ist man dazu übergegangen, eben LDL als Risikofaktor anzusehen. Also wie gesagt, diese ganzheitliche Sichtweise mit dem Risikorechner und den 10%, das war, ich fand das sehr, sehr gut. Und den Rechner kann man in 2 Minuten füttern. Also das ist kein großer Zeitaufwand. Aber es ist natürlich aufwendiger zu sagen, hier ist ein Grenzwert von 150 LDL und der gilt jetzt für alle. Alle müssen unter 150 haben. Aber das wird ja unserer Wirklichkeit nicht gerecht.
Klar. Aber gib mir nochmals eine Chance, nochmal zurückzudenken. Was erhöht denn im Körper eines Menschen den Cholesterinwert überhaupt so, dass es dramatisch ist? Oder sogar dazu führt, dass es den LDL ansteigt?
Ja. Also auch hier gibt es nicht eine einzige Ursache. Es ist wiederum sehr, sehr komplex. Die Genetik spielt eine große Rolle. Es gibt einerseits eine sogenannte familiäre Hypercholesterinämie. Da gibt es einen ganz bestimmten Gendefekt, ja. Und also wer diesen Gendefekt hat und hat den Heterozygot, also nur ein Gen ist betroffen, das sind dann Leute, die haben alle Cholesterinwerte über 300 oder eben fast 10. Und die kriegen in der Regel dann auch mit 20, 30 den ersten Herzinfarkt. Oder die Homozygote, die haben dann teilweise Werte von 1000, die kriegen dann noch früher ihre Herzinfarkte. Also das ist ein ganz umschriebener Gendefekt. Die meisten haben aber eine sogenannte polygene Vererbung. Das heißt, es gibt viele Gene, die steuern, ob ich mit welcher Umwelt welche Cholesterinwerte habe. Und jeder kennt ja jemanden, der kann jeden Tag ein Käsefondue essen und hat trotzdem niedrige Cholesterinwerte. Und ein anderer braucht das Käsefondue nur noch anzuschauen und hat schon einen Cholesterinanstieg. Ja, das ist eben die Vererbung, die multifaktorielle Vererbung. Das ist das eine. Dann spielt die Ernährung natürlich eine Rolle. Wobei die Cholesterinzufuhr in der Ernährung spielt gar keine so große Rolle. Ja, ich habe selber mal vor 30 Jahren ein Experiment gemacht in einer Naturkundeklinik, wo wir eine Vollwertkost hatten. Also es gab jeden Morgen einen Frischkornbrei mit aber richtig viel Sahne, ja, richtig viel Rahm. Und es war eine vegetarische Vollwerternährung und es gab Eier und es gab Käse und es gab eben kein Fleisch. Aber ansonsten war das alles andere als cholesterinarm. Also ich glaube sogar, die war cholesterinreicher als die normale Durchschnittsernährung. Aber es gab eben nur Vollkornprodukte und es gab viele Salate und Gemüse und Obst. Und unter dieser Ernährung gab es im Durchschnitt 12% weniger Gesamtcholesterin. Und der größte Teil dieses Absinkens war auf Kosten von LDL und das HDL ist nur ganz, ganz gering abgesunken. Und ich habe dann nochmal differenziert unter meinen Patienten, ob die sich vorher schon vegetarisch ernährt hatten. Die hatten natürlich fast keine Absenkung mehr, weil das war für die ja gar keine große Ernährungsänderung mehr. Oder Leute, die täglich Wurst und Fleisch gegessen hatten. Mhm. Und wenn die 4 Wochen lang diese Ernährung hatten, diese richtig cholesterinreiche, aber eben auch ballaststoffreiche Ernährung, hatten die im Durchschnitt 20% LDL-Senkung. 20%, das ist die Menge, die ich unter den Statinen auch erreiche.
Das heißt, das Fazit ist, dass eigentlich der LDL reduzierbar ist durchs weniger Fleisch und Wurst essen. Und,
aber vor allen Dingen mehr Ballaststoffe.
Ja.
Es scheint wichtiger zu sein, mehr Ballaststoffe zu haben als weniger Cholesterin. Gut. Also jeder, der viel Fleisch und Wurst isst und hat hohes Cholesterin, sollte auf jeden Fall mal einen mindestens 4-wöchigen Ernährungsversuch machen, ob er unter einer solchen vegetarischen Ernährung ein Absinken hat. Manche haben nur 5% gehabt, manche hatten 30%. Das sollte man ausprobieren. Viel wichtiger für mich ist aber noch die Psyche. Also schlechte Emotionen wie Angst oder negativer Stress steigern das LDL-Cholesterin und schlimmer noch, lassen das gute HDL-Cholesterin absinken.
Siehst du, jetzt sind wir wieder bei der Feuerwehr. Sie ruckt aus. LDL. Wir haben, sagen wir mal, 100 Leute, die heute wegen diesen so schlechten Werten Statine nehmen. Was schätzt du, wie viele Leute davon müssten das eigentlich gar nicht nehmen, weil ihr eigentlich das Schlechte, was wir noch gar nicht gemessen haben, nämlich dieses SDL ist? Wie viele Leute nehmen heute unnötigerweise diese Statine?
Also erstmal, wir müssen trennen zwischen der primären Prävention, wo noch keine Erkrankung da ist, und der sekundären Prävention. Also die in der sekundären Prävention profitieren ganz klar alle von einem Statin. Ob man dann ein künstliches Statin nimmt oder ein natürliches aus dem roten Reis, das spielt keine Rolle.
Jetzt kommst du wieder. Toll, ja, roter Reis. Das muss man nochmals ausschreiben. Man kann mit einem roten Reis die Statine ersetzen.
Ja, kann man.
Wieso sagt das niemand? Ist doch ohne Nebenwirkungen, oder?
Na, fast ohne Nebenwirkungen. Also ich setze das ja auch erst seit 15 Jahren setze ich das auch schon ein. Und ich konnte mir früher auch nicht vorstellen, warum soll das denn genauso gut senken? Und es gibt mittlerweile auch Studien, dass sie nicht nur die Wirkung haben, also Cholesterinsenkung ist ja eine Wirkung, aber gleichzeitig auch wirksam sind. Also wenn ich eine Krankheit vermeide, Herzinfarkt oder Schlaganfall, das ist eine Wirksamkeit. Und roter Reis hat nachgewiesenermaßen beides. Warum ist das so? Weil es nicht nur genauso wirkt, sondern weil es ein Statin ist. Es ist keine Alternative, sondern es ist ein Statin. Das erste Statin, was von der Industrie in den 80er Jahren auf den Markt kam, war das Mevinacor. Und die Grundsubstanz des Mevinacors war das Lovastatin. Und Lovastatin ist chemisch genau dasselbe wie das Monacolin K aus dem roten Reis. Das ist nicht ähnlich, das ist identisch.
Au. Ja? Ich glaube, roter Reis müssen wir verbieten, weil man könnte es überdosieren beim Essen.
Ja, die Schweiz, also wir haben ja vorhin einen Wettbewerb gemacht, Schweiz-Deutschland. Ja. Ich weiß gar nicht, wer war der Gewinner, der mit den höheren, ja, da war es die Schweiz, aber der mit den höheren Werten, wo liberaler war, ja, das war der Gewinner. Diesmal hat Deutschland gewonnen. Also Deutschland hat als Nahrungsergänzungsmittel bis zu 3 Milligramm Monacolin K zugelassen und in der Schweiz ist es komplett verboten. Null. Viel zu gefährlich, ja. Okay. Und das verstehe ich natürlich auch nicht, ja. 3 Milligramm Monacolin entsprechen 3 Milligramm Lovastatin, eine ganz geringe Dosis. Aber 40 bis 80 Milligramm Atorvastatin, ein völlig künstliches Produkt, das dürfen wir nehmen. Das ist ungefährlich. Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen.
Bitte, wir müssen in dieses SDLDL mal reingehen, gell?
Also. Nochmal, das war Sekundärprävention, jetzt gehen wir wieder zur primären Prävention. Und wenn du mich fragst, wie viele mit erhöhten Cholesterinwerten müssen eigentlich wirklich Statine nehmen, nach meiner, und ich muss es wirklich schätzen, ich kann es nicht sicher sagen, weil ich habe jetzt keine Studie mit 100 Leuten oder so gemacht, ich würde schätzen, dass 90% auf das Statin verzichten könnten, wenn sie das SDLDL messen würden. Also ich habe das bei so vielen Leuten gemacht, wo der Arzt geschimpft hat und sie müssen jetzt unbedingt Statine nehmen. Gucken mal, ihr LDL, das Schlechte ist so hoch. Dann habe ich gesagt, dann lass uns doch mal messen. Wir messen jetzt mal das wirklich Schlechte, das SDLDL. Es gibt also unterschiedliche LDL-Fraktionen. Manche Labore messen 6 oder 7 verschiedene Fraktionen und nur die letzten 2 oder 3 sind die gefährlichen. Und manche sagen auch, nein, ich messe nur SDLDL, ich habe die gefährlichen Fraktionen alle zu einem zusammengefasst. Also beides ist gut, alle 7 zu messen oder nur die eine SDLDL. Jedes größere Labor kann das mittlerweile. Die Hausärzte machen es nicht. Die Kardiologen machen es auch nicht.
Wieso machen sie es, weil sie nicht wissen?
Es steht nicht in den Leitlinien drin. Also Kardiologen müssen es eigentlich schon mal gehört haben, weil es gibt Studien dazu, dass das Risiko nur vom SDLDL ausgeht. Aber sie machen es nicht, weil die Industrie hat kein Interesse daran. Und es wird auf den Vorträgen nicht gelehrt, auf den Fortbildungen, weil dann würden die Statinhersteller keine Aussteller mehr dorthin schicken. Dann würden die sagen, nö, ihr sagt ja was gegen Statine. Wenn das alle so machen würden, unser Umsatz würde ja einbrechen. Wenn ihr weiter diesen Referenten habt, der dagegen gegen Statine was sagt und sagt, messt das SDLDL und wenn das gut ist, setzt es ab bei den Leuten. Warum sollen wir dann eure Kongresse finanzieren? Das ist wiederum der kommerzielle Hintergrund, nichts anderes.
Ganz schlimm. Also nochmals, wir müssten eigentlich die Zuschauer jetzt auffordern, die aufgrund von erhöhten LDL-Werten Statine nehmen, dass sie doch jetzt mal beim Arzt das SDLDL messen lassen. Und dann kommt im Labor auch das Ergebnis raus, erhöht oder nicht erhöht. Ja. Und wenn es nicht erhöht ist, ist eigentlich die Sinnhaftigkeit des Statins sehr fraglich.
Nicht mehr gegeben. Also ich würde immer noch den Risikorechner trotzdem machen. Aber es ist dann eigentlich nicht nötig. Aber nochmal, ich betone es, wir sprechen hier von der primären Prävention, wenn also Gefäße noch nicht betroffen sind.
Sag mir mal noch etwas zu den Nebenwirkungen von diesen vielen Menschen, die einfach Statine nehmen, weil ja es lebenserrettend und wie du sagst, so viele Vorteile hat. Ja, ja. Schaden-Nutzen-Verhältnis.
Genau, muss man immer gegeneinander abwägen. Und Hochrisikopatienten haben einen Nutzen davon. Also was weiß ich, Diabetiker, der raucht und hohen Blutdruck hat, selbst mit guten Cholesterinwerten würde er profitieren. Hauptnebenwirkungen sind Muskelschmerzen. Ja, das haben gefühlt so etwa 10% der Patienten. Und da war ich überhaupt auf die Wirkung von dem roten Reis gekommen. Ich hatte vor 15 Jahren mal eine Patientin, die ist zu mir gekommen und hat gesagt, ja, der Arzt hat mir Statine verschrieben und ich möchte sie auch nehmen. Ich habe ja Stents, ich möchte ja, dass sie offen bleiben, aber nach 200 Meter, ich kann nicht mehr gehen. Ja, was soll ich denn tun? Ja, ich habe gehört, der rote Reis soll genauso wirken. Aber eigentlich, wenn er doch genauso wirkt, müsste er eigentlich auch dieselben Nebenwirkungen haben. Also ich war mir sehr, sehr unsicher. Also ich habe bestimmt keine Placebo-Effekte bei ihr erzeugt. Ich habe den Ball ganz flach gehalten. Aber wir können das mal probieren. Ich gebe ihn jetzt mal, ich glaube, 10 Milligramm Monacolin K waren das etwa gewesen. Und kommen Sie mal in 6 Wochen wieder. Und wir haben die Cholesterinwerte gemessen. Und sie hat natürlich sofort ihr Statin abgesetzt. Und das LDL war quasi bis auf den Punkt hinter dem Komma exakt derselbe Wert. Also hat genauso auf das Cholesterin gewirkt. Und ich habe gesagt, was ist denn mit den Muskelschmerzen? Ja, die waren noch 2 Wochen weg gewesen. 2 Wochen sind die weg, ja. Und ich habe das mittlerweile wirklich bei vielen gemacht. Also nicht bei Hunderten, aber bei Dutzenden. Und ich habe vielen Hunderten auch ohne Muskelschmerzen, wo aus anderen Gründen eine Cholesterinsenkung angebracht war, habe ich das auch gegeben. Ich hatte 2 Patienten unter rotem Reis, die auch Muskelschmerzen hatten. 2%. Und bei den anderen sind es etwa 10%. Eine andere relativ häufige Nebenwirkung bis zu ein paar Prozent sind Leberenzym-Anerhöhungen, also Leberschädigung. Und wir haben 20-50% Diabetesrisiko erhöht.
Oh, nett.
Das ist ja natürlich auch ganz toll. Hm. Cholesterin als Risikofaktor für die Gefäße bringen wir runter. Diabetes entsteht aber.
Großartig.
Ja, klasse. Ja, habe ich ja quasi den Teufel mit dem Beelzebub ausgetrieben. Wunderbar. Und die häufigste Nebenwirkung, ich glaube, die steht noch nicht mal im Beipackzettel drin. Dir sagt ja Q10 etwas.
Ja.
Den Zuschauern vielleicht nicht allen.
Ja, ja. Das ist in Japan verboten, Statine zu geben ohne Q10.
Das weiß ich nicht ganz genau. Ich habe nur gehört, es gibt dort Kombinationspräparate. Ob die alle das Q10 enthalten müssen, bin ich überfragt. Mhm. Aber es ist schon sinnvoll, das so zu machen. Mitochondrien kennt, glaube ich, jeder Zuschauer. Und die Mitochondrien sind auf viele Nährstoffe angewiesen. Magnesium, Eisen, B-Vitamine. Aber der wichtigste Nährstoff für die Mitochondrien ist das Q10. Das heißt, wenn ich da einen Mangel erzeuge, kann ich den Patienten in die Erschöpfung treiben. Nach meiner Erfahrung, ich habe auch alle Statinpatienten, die zu mir kamen, erstmals das Q10 damit gemessen. Und nicht jeder hat einen Mangel, nicht jeder. Aber gefühlt etwa 70%. Und das ist schon eine ganze Menge. Und da habe ich dann auch gefragt, ja, wie geht's Ihnen denn? Wie ist denn so mit der Energie? Ach, die könnte besser sein. Sag ich dann, wie lange haben Sie schon den Energiemangel? Ach, schon so 2 Jahre. Sage ich, wie lange nehmen Sie denn die Statine? Ach, wenn ich mir überlege, die nehme ich ja auch seit 2 Jahren. Also jeder zu Hause mal der Statine nimmt, mal überlegen, was macht meine Energie? Ist sie vielleicht schlechter geworden? Und dann sollte ich mal den Q10-Spiegel messen. Und wenn ich jetzt die Statine brauche und auch die künstlichen weiternehmen möchte, dann sollte ich doch zumindest Q10 mit dazu nehmen. 50 Milligramm, 100 Milligramm. Mhm. Damit mache ich nichts, aber auch gar nichts verkehrt.
Vielleicht noch eine Nebenwirkungsfrage von mir. Magensäure, verändert sich da nicht auch etwas?
Ist mir nicht bekannt. Okay. Ist mir nicht als deutliche Nebenwirkung bekannt.
Mhm. Okay, gut, also das.
Gut. So, heftig. Also 3 Milligramm sind zugelassen. Da muss ich jetzt wirklich sagen, das ist zu wenig. Also wenn ich wirklich eine richtig gute cholesterinsenkende Wirkung habe, es gibt Kapseln in Deutschland, die dann etwa so, die knapp 3 Milligramm haben, damit man eben knapp unterhalb der Zulassungsgrenze bleibt.
3 Milligramm von was jetzt?
Monacolin K, roter Reis.
Ja, ja.
Und die meisten, die wirklich eine deutliche Erhöhung haben, die brauchen schon 3 bis 4 Kapseln davon. Mhm. Und ich habe damit, wie gesagt, bis auf 2-mal Muskelschmerzen, ansonsten auch keine Nebenwirkungen gesehen.
Aber jetzt roter Reis, ich meine, ich hatte jetzt immer ein bisschen das Essen vor mir, gell? Den Gammark aus der, ja, oder aus der Gammark, den roten Reis, also du meinst nicht
den? Nee, also bitte nicht in den Supermarkt oder Reformhaus gehen und sagen, ich will jetzt eine Tüte roten Reis haben. Wenn man da so einen roten Reis kriegt, das ist dann entweder Reis aus der Gammark, wodurch die rote Tonerde, der rot gefärbt wurde. Und es gibt auch irgendeinen vietnamesischen Bergreis, der, genau, soll auch rot sein. Das ist damit nicht gemeint. Und selbst wenn da Monacolin drin wäre, oder nee, nehmen wir mal, wie der Reis wirklich hergestellt wird. In China ist rot die Farbe des Glücks und Erfolges. Und an bestimmten Festtagen versetzen die den normalen, weißen, gekochten Reis mit dem Pilz Monascus purpureus. Wie der Name Purpur schon sagt, der wird dann vergoren und macht den Reis dann so knallrot. Glückssymbol. Und dann haben eben Forscher festgestellt, in diesem roten Reis ist dieses Monacolin K drin.
Dank dem Pilz.
Und
der Fermentation.
Ganz genau, richtig.
Fantastisch, ja, hä?
Also, und jetzt auch nicht sagen, so, oh, wo kann ich mir den Pilz besorgen? Ich esse jeden Tag 200 Gramm von dem roten Reis. Bitte nicht machen. Wir können einfach die Dosen nicht standardisieren. Wir wissen nicht, wie viel da drin ist. Bitte nicht machen, sondern wirklich die standardisierten Kapseln. Und eben so 9-12 Milligramm ist ja keine hohe Dosis. Nach meiner Erfahrung wirkt 10 Milligramm von diesem Monacolin etwa so stark wie 20 Milligramm eines herkömmlichen Statins. Okay, wie kann das jetzt sein? Das wirkt stärker, hat aber weniger Nebenwirkungen und hat doch dasselbe Wirkprinzip. Wie kann das denn sein? Und ich muss sagen, ich habe das am Anfang auch überhaupt nicht verstanden. Es muss doch dieselben Nebenwirkungen machen. Ja, und Gott sei Dank komme ich immer aus der Naturkunde und da ist ja auch die Phytotherapie mit dabei. Und aus der Phytotherapie wissen wir ja, dass die Gesamtkomposition einer Pflanze
ein Gleichgewicht
immer wichtiger ist als der Einzelstoff. Mhm. Wenn ich eine Nasennebenhöhlenentzündung habe und ich will einen Kamillenaufguss machen, dann nehme ich ja nicht die Einzelsubstanz Kamazulen, ist der Hauptwirkstoff, könnte ich machen, aber ich nehme doch die ganzen Kamillenblüten und es wirkt viel besser. Oder wenn ich eine Depression habe, dann nehme ich doch kein Hyperforin, der Hauptwirkstoff aus dem Johanniskraut, sondern ich nehme den gesamten Johanniskrautextrakt, ja. Und so ist es wahrscheinlich bei dem Pilz auch, ja, dass die anderen Substanzen, die im Pilz drin sind, nochmal wirkverstärkende Faktoren aufweisen, gleichzeitig aber auch nebenwirkungsabschwächende Effekte haben. Nur so kann ich mir das erklären. Mehr Wirkung bei im großen Durchschnitt weniger Nebenwirkung. Es kann nur so sein.
Lieber Volker, das ist eine unfassbar wichtige Sendung jetzt gewesen, auch zur Aufklärung von Menschen, die einfach gutgläubig alles nehmen und schlucken. Gut.
Eine wichtige Sache muss ich noch ergänzen.
Ja.
Und zwar, ich habe gesagt, das Mevinacor, Lovastatin war das erste. Und jetzt gibt's so etwa alle 5 Jahre gibt's ein neues Statin.
Ist auch ein bisschen teurer, aber besser.
Und es ist dann immer viel teurer. Warum ist das so? Weil gerade der Patentschutz abgelaufen ist.
Ja, ja, logisch.
Und also ich kann da auch die Zulassungsbehörden nicht verstehen, ja. Die werden dann alle von der Kasse bezahlt. Ich würde doch nochmal sagen, so, jetzt zeig mir doch mal die Forschung, dass jetzt das Neue viel besser wirkt, ja. Dass das Neue viel weniger Herzinfarkte macht oder viel weniger Nebenwirkungen macht. Zeig mir doch mal, dass das Neue dem Alten überlegen ist und den dreifach erhöhten Preis rechtfertigt. Mach mir diese Studie und ja, es kann ja zugelassen werden, aber ich als Krankenkasse, als gesetzliche Krankenkasse, würde das noch nicht bezahlen, wenn es genauso gut oder schlecht ist wie das Alte. Das machen die Krankenkassen nicht. Das wäre ein Appell an die Gesundheitspolitik. Bitte, wir brauchen Studien, die belegen, dass die neuen teuren Mittel auch viel besser sind. Aber die werden merkwürdigerweise nicht gemacht. Warum werden die nicht gemacht?
Also nochmal so ein bisschen zusammenfassen. Es ist ein Milliardenmarkt, der aufgrund von erhöhten LDL-Werten eigentlich angewendet wird, obwohl man eigentlich vermutlich bei 70% aller dieser Menschen, nein, 90% bei denen wahrscheinlich verzichten könnte. Ja. Wahrscheinlich, weil man mit dem Messen des SDLDL feststellen könnte, dass er überhaupt kein gefährliches LDL hat. Und wenn das so ist, bei 90% der Menschen müssten sie gar keine Statine nehmen, sondern wären eigentlich glücklich und happy, auch ohne diese Nebenwirkungen. Und ich weiß nicht, ob die Menschen, ob da jetzt wirklich alle Freude haben an unserer Sendung.
Ja, ich habe auch gerade dran gedacht, wenn wir das jetzt so deutlich erzählt haben. Ich habe mal versucht, Umsatzzahlen rauszukriegen. Im Internet findet man ja alles, ja. Die aktuellsten Umsatzzahlen der Statine, die ich gekriegt habe, sind über 10 Jahre alt. Und damals war der Statinumsatz weltweit bei 40 Milliarden US-Dollar. Und neuere Zahlen findet man nicht im Internet. Ich meine, du findest alles im Internet, aber das findest du nicht. Und wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, was wir gesagt haben, weil wenn uns jetzt in den nächsten Wochen nach der Ausstrahlung der Sendung was passieren sollte, dann wissen wir, wer da möglicherweise schuld dran war. Oh.
Setzen Sie da keine Nocebos, gell? Nein, aber nochmals wichtig ist, wir wissen es, ist wissenschaftlich bewiesen, dass nicht das LDL das Schlechte ist, sondern man muss innerhalb des LDLs das SDLDL messen. Und wenn dieser ein Alarmzeichen zeigt, dann ist Handlung gegeben. Und wenn das nicht so ist, und das ist wissenschaftlich dokumentiert und bewiesen, ist es nicht nötig, hier etwas zu machen. Und das ist ja eigentlich auch nicht angreifbar, was du jetzt hier uns sagst und ich hier bestätige. Es ist Fakt. Es ist Wissenschaft.
Genau. Oder eben, wenn dieser Risikorechner, wenn der deutlich unter 10% ist, dann braucht man das SDLDL eigentlich auch nicht zu messen. Dann verbietet er sich. Ja. Aber noch mal mit den Leitlinien. Ich muss da noch mal drauf zurückgehen.
Hast du Leit mit T oder D?
Beides. weil diese ganzheitliche Leitlinie, die fand ich eigentlich ganz gut. Vor ein paar Jahren hat man aber gesagt, nee, der Risikorechner gilt dann nicht, wenn das LDL über 190 ist. Über 190 muss jeder behandelt werden, auch wenn alles andere gut ist. Das ist so der aktuelle Stand. Aber ich habe gerade eine neue Leitlinie aus Amerika gesehen, eine Endokrinologengesellschaft. Die Herzgesellschaften haben das noch nicht übernommen, aber ich glaube, die werden es übernehmen. Die fordern ein LDL von 130. Also das ist ein Wert etwas über 3 Nanomol, etwas über 3. Also das sind wirklich ganz niedrige Werte.
Das heißt, jeder Mensch ist ein Mischstatinen
eben. Man muss dazu sagen, der Durchschnitt in der Bevölkerung liegt bei etwa 160, also bei einem Wert von etwas über 4 Nanomol pro Liter.
Die wollen 130
haben.
Dann haben sie alle.
Das heißt, etwa 90% der Bevölkerung, und zwar ab dem 18. Lebensjahr, müsste lebenslänglich, ich sage jetzt bewusst lebenslänglich, nicht lebenslang, müsste lebenslänglich Statine nehmen, von 18 bis ins Totenbett.
Aber weißt du, das ist nur zu deinem Wohl.
130.
Stell dir das mal vor.
Ja, aber da hört's auf. Wenn ich doch 90% der Gesellschaft für krank erkläre, ja, dann ist die Gesellschaft krank, aber nicht der Einzelne ist krank. Da stimmt's an der Gesellschaft hier oben irgendwo nicht. Da müssen wir wirklich diskutieren, wie wir Gesundheit und Krankheit definieren und wie wir damit umgehen wollen. Und ich glaube nicht, dass der 18-Jährige mit einem LDL-Wert von 135 irgendeinen Nutzen von einer medikamentösen Cholesterinsenkung hat. Das glaube ich nicht.
Ich habe mir das aufgeschrieben, ja. Im neuen Mittel wegen Patentschutz, der neue Leitlinie 130 Milligramm pro Deziliter.
Und es geht wieder nur, es geht darum.
Und dann ist jeder eigentlich ein Patient und hat überhaupt kein Problem. Aber auch da mit den 130, da messen Sie ja auch wieder nicht dieses SDLDL, oder?
Nee, messen Sie auch nicht, ja. Und das Problem ist, also wenn das jetzt als Leitlinie durchkommt, dann muss jeder Arzt, wenn er das beim Patienten misst, und im normalen Check-up wird es ja immer gemessen, dann muss er seinen Patienten darauf hinweisen, dass er ihm Statine verordnen muss. Er ist gezwungen dazu. Ich meine, der Patient ist nicht gezwungen dazu, die zu nehmen. Ja, das obliegt ihm immer noch. Mhm. Ja, er ist nicht gezwungen, er hat immer noch die, aber es wird natürlich dann sehr schwer, wenn da so viel Druck von den Ärzten gemacht wird. Und die Ärzte müssen es dann empfehlen, wenn es leidlich ist. Sonst, wenn der einen Herzinfarkt kriegen würde und er hat es ihm nicht empfohlen, dann kann er angeklagt werden.
Aber er kann sich schützen, indem er das SDL, LDL misst.
Könnte er
und
machen.
Und dann hat das sauber dokumentiert, auch wenn mein Patient einen Wert hat von über 130, er hat keinen SDL, der irgendwie alarmierend wäre, und dann ist er geschützt. Und muss es nicht verschreiben, obwohl der Wert es gezeigt hat. Ich meine, das ist ja wichtig. Ich weiß ja, die Dokumentationspflicht, ihr habt einen Laborwert und jetzt habt ihr einen Wert. Ihr habt angeschaut, also müsst ihr es auch interpretieren. Ja, aber wenn ich den nächsten Wert nehme und der ein anderes Bild zeigt, ist die Sache vom Tisch, oder?
Ja, aber der SDL-Wert wird natürlich wiederum nicht von der Krankenkasse bezahlt.
Ja,
das muss man dann selber bezahlen.
Ja, gut. Aber nochmal, also, wenn es mich betreffen würde, dann muss man halt das wirklich irgendwie bezahlen. Ja. Aber es ist ja dann beschämend, dass ich als Patient meinem Arzt sage, Sie, bitte, danke für den Wert, aber ich hätte gern noch eins tiefer geschaut. Bevor ich mich ein lebenslänglich behandeln lasse, möchte ich doch gerne wissen, ist es überhaupt nötig? Weil es gibt Statistiken, die sagen, vielleicht bis zu 90% nicht nötig. Und
Nein, die Statistiken gibt es nicht. Muss ich nochmal sagen, das ist meine Schätzung, persönliche Spekulation.
Immerhin.
Das wollen wir ganz klar sagen. Lass uns mal festhalten, viele, wenn das SDL bei allen in der primären Prävention gemessen würde, könnten viele, sehr viele darauf verzichten.
Ja, genau. Uff, kann ich da nur sagen, das war eine mega wertvolle Sendung, lieber Volker. Danke ganz herzlich, dass du das hier herangetragen hast. Und da gibt's doch noch so einen schönen Witz. Ich glaube, wir dürfen mit einem Witz abschließen.
Der würde ganz gut hier reinpassen. Also ein Mann geht zum Arzt, und der Arzt verschreibt ihm ein Rezept. Und der Mann sagt dann, der Arzt will ja auch leben. Und dann geht er in die Apotheke und der Apotheker gibt ihm das Medikament. Ja, der Apotheker will ja auch leben. Und dann liest sich dann der Mann zu Hause den Beipackzettel durch. wirft das Medikament weg und sagt, ja, ich will ja auch leben.
Ich finde das so cool. So cool. Bedingt natürlich jetzt im Zusammenhang mit den Statinen, dass das alles auch drinstehen würde. Bitte messen Sie den SDLDL, bevor Sie das Medikament kaufen.
Das würde mit Sicherheit nicht drinstehen.
Ja. Oder eben auch, beschäftigen Sie sich mit dem roten Reis. Das könnte vielleicht auch die Einnahme des Medikaments letztendlich zu verzichten bringen, möglicherweise, was auch immer. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war eine ganz wertvolle Sendung und bitte tragen Sie diese Sendung hinaus zu Menschen, die mit Statinen arbeiten und sagen Sie denen, sie sollen diese Sendung anschauen und sich dann fragen, ob sie mal diesen SDLDL-Wert messen möchten, um zu schauen, ob eigentlich die Einnahme der Statine in diesem persönlichen Fall wirklich notwendig ist. Wir haben heute gehört, es könnte sein, dass es eben nicht so ist. Und in diesem Sinne alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.